Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, in dieser Woche geht es um das Thema, ja, was kann man tun, wenn die eigene Website zu unerwünschten Keywords rankt. Außerdem haben wir auch noch verschiedene weitere Meldungen dabei. Zum Beispiel können jetzt in der Google Search Konsole Versand- und Rückgabebedingungen für Shops eingestellt werden. Wenn anonymer Content aus Reddit rankt, muss ich dann auf meinem Blog überhaupt noch die Autoren nennen? Und außerdem auch noch, Google zeigt Gutscheincodes direkt in den Snippets an, jetzt auch in Deutschland. Und last but not least, es lohnt sich laut Google nicht immer, sich zu viele Gedanken über eine einzelne URL zu machen. Dazu auch noch ein paar Gedanken später mehr. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir doch gleich einmal an mit der Hauptmeldung, möchte ich sagen. Und zwar, wenn eine Website für nicht relevante Keywords rankt, beziehungsweise für Keywords, mit denen man eigentlich gar nicht ranken möchte, was kann man dann unternehmen? Also zunächst einmal ist es ja so, es lässt sich kaum vermeiden, dass Websites für nicht beabsichtigte Keywords ranken. Das kann verschiedene Gründe haben. Ein Grund ist, dass Google auch die Ankertexte externe Links verwendet, die auf eine Seite zeigen, und diese lassen sich kaum beeinflussen. Wenn jetzt also eine andere Seite einen Link auf euch setzt und der Ankertext dieses Links ist ein Begriff, der ja mit dem, was ihr eigentlich beabsichtigt, nicht viel zu tun hat, dann kann es sein, dass diese oder dass eure Website für diesen Begriff rankt. Und es kann aber auch andere Gründe geben, weil Google ja natürlich nicht immer nur 1:1 die Inhalte der Seiten verwendet für die Rankings, sondern da auch so ein bisschen interpretiert, wie das Ganze zusammenhängt. Naja, jedenfalls ist es so, tauchen unerwartete Keywords für eine Website in der Suche auf, dann beeinflusst das zunächst einmal die Website nicht negativ in der Suche. Das erklärte nämlich jetzt John Müller auf LinkedIn. Er antwortete damit auf den Post eines Nutzers, der geschrieben hatte, er wolle nicht, dass seine Website für bestimmte nicht erwünschte Suchanfragen in den Suchergebnissen von Google erscheine. Er wolle die betreffenden Posts aber auch nicht löschen. John Müller schrieb weiter, man sollte dann versuchen, möglichst klare und präzise Titel und Meta-Descriptions zu verwenden, wenn diese mehrdeutig sind. Das heißt also, wenn ihr tatsächlich für unerwünschte Keywords rankt, dann solltet ihr mal einen genauen Blick auf eure Titel und Meta-Description werfen und einfach mal schauen, ob es da bei den Texten noch Präzisierungspotenzial gibt, wo ihr euch einfach besser und eindeutiger ausdrücken könnt. Aber laut John Müller kann man es nicht vermeiden, dass eine Website für unerwartete Suchanfragen in Google erscheint. Das hatte ich ja eingangs auch schon gesagt. Neben präzisen Titel und Meta-Description hilft natürlich auch eine klare inhaltliche Fokussierung der Seiten, aber auch damit lässt sich eben nicht komplett ausschließen, dass eine Website für unerwünschte Suchanfragen in Google auftaucht. Ja, dann ganz neu ist jetzt, dass man in der Google Search Konsole Einstellungen vornehmen kann, beziehungsweise die Versand- und Rückgabebedingungen für Online-Shops einstellen kann. Und zwar ist das im Bereich Einstellungen möglich. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man Inhaber oder vollständiger Nutzer der jeweiligen Property in der Google Search Konsole ist und dass eine Verknüpfung zum Google Merchant Center besteht. Man kann folgende Einstellungen vornehmen: Lieferzeit, Versandkosten, Zeitraum für mögliche Rückgaben und auch die Kosten für die Rückgabe. Und zur Einrichtung der Lieferbedingungen sind laut Google Hilfe die folgenden Schritte notwendig. Erstmal in der Google Search Konsole unter Einstellungen den Punkt Versand und Retouren auswählen, dann den Reiter Versand auswählen, auf Versandbedingungen hinzufügen klicken, das betreffende Land auswählen, die Lieferzeit hinzufügen und die Versandkosten hinzufügen. Es kann auch eine Flatrate bzw. eine Pauschale angegeben werden. Das Einrichten der Rückgabebedingungen ist ja in ähnlicher Weise möglich. Dazu muss man dann einfach nur den Reiter Rückgabe auswählen und dann das Land auswählen, für das die Rückgabebedingungen gelten. Die URL zu den Rückgabebedingungen muss man dann angeben und auch den Zeitraum für mögliche Rückgaben und letztlich auch noch die Kosten für eine Rückgabe. Auch hier kann eine Flatrate oder Pauschale angegeben werden. Während die Versandbedingungen sofort akzeptiert werden, kann die Prüfung der Rückgabebedingungen laut Google 10 bis 13 Tage dauern, weil diese eben manuell nochmal überprüft werden. Solange werden die Einstellungen als pending bezeichnet. Google nennt auch einige Best Practices für die Angabe von Versand- und Rückgabebedingungen. Man sollte so klare Angaben wie möglich machen, die Angaben auch immer aktuell halten, um Verwirrung bei den Nutzern zu vermeiden. Hier vor allem darauf achten, dass die Versandkosten, die bei Google eingetragen werden, den Angaben auf der Website entsprechen. Google kann Einstellungen auch ablehnen, wenn die dort angegebenen Versandkosten niedriger sind als die Versandkosten auf der Website. Die Angaben zu den Versand- und Rückgabebedingungen sollten außerdem regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese aktuell sind. Ja, und übrigens überstimmen die Einstellungen in der Google Search Konsole zu den Versand- und Rückgabebedingungen diejenigen, die man auf der Website macht und auch die Einstellungen auf Produktebene im Merchant Center. Wenn bereits im Merchant Center Einstellungen zu Versand und Rückgabe vorgenommen wurden, dann stehen diese nicht in der Google Search Konsole zur Verfügung und können dort auch nicht geändert werden. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel für eure Website in der Google Search Konsole nachschaut und ihr bekommt praktisch statt der Einstellungsmöglichkeiten nur einen Link aufs Merchant Center, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr dort schon entsprechende Einstellungen vorgenommen habt. Ja, dann ein anderes Thema, und zwar, wenn anonymer Content aus Reddit rankt, muss ich dann auf einem Blog überhaupt noch die Autoren nennen? Die guten Rankings für Foren wie Reddit und Quora in Google werden ja nicht von allen begrüßt, insbesondere dann, wenn es sich um sensible Themen wie Gesundheit oder Medizin handelt. Dann stellt sich die Frage, ob nicht Inhalte von spezialisierten Websites auf den vorderen Plätzen erscheinen sollten, die von Expertinnen und Experten stammen. Ein weiteres Problem, Content aus Foren wie Reddit stammt oftmals von anonymen Nutzern, die unter Pseudonym schreiben. Auf der anderen Seite bemühen sich Betreiber von Blogs und Websites um Transparenz und machen Angaben zu Autorinnen und Autoren. Ist das überhaupt noch notwendig, wenn auch anonyme Foreninhalte gut ranken? Mir ist an dieser Stelle klar, es gibt einen Unterschied zwischen Pseudonym und Anonym, aber worauf ich hier hinaus will, ist, dass man in beiden Fällen eben nicht erkennen kann, welche Person oder Organisation hinter den Inhalten steckt, und darum geht es ja letztendlich. Ja, und genau zu dieser Frage äußerte sich jetzt John Müller auf LinkedIn. Er schrieb, zwar seien beides Websites, aber sie seien eben unterschiedlich. Die richtige Plattform und die richtigen Bedürfnisse für die eigene Zielgruppe und die eigenen Botschaften zu finden, das bedeutet eben mehr, als sich auf diese eine Dimension, nämlich die Nennung der Autorinnen und Autoren, zu konzentrieren. Google versuche, Suchergebnisse bereitzustellen, die relevant und hilfreich für die Nutzer seien. Das beziehe weit mehr ein als nur die Angabe von Autoren. Dennoch ist natürlich die Frage berechtigt, warum das jetzt so ist und warum es hier so Unterschiede gibt. Gerade in Zeiten, in denen Spam und automatisch per KI erzeugte Inhalte auf dem Vormarsch sind, wollen viele Nutzer wissen, wie die Inhalte entstanden sind, die sie in der Suche finden. Anonymer User-Generated Content aus Foren, auch wenn er unter Pseudonym veröffentlicht wird, ist dabei eben gerade für sensible Themen wie Gesundheit, Medizin und Finanzen nicht immer vertrauenswürdig. Und das gilt meiner Meinung nach selbst dann, wenn es eine bestimmte Historie von Posts von Pseudonym gibt und auch Bewertungspunkte und Karma-Punkte und wie das alles heißt. Aber dennoch weiß ich letztendlich eben nicht, wer sich dahinter verbirgt. Und Google muss sich hier tatsächlich die Frage gefallen lassen, wie sich die hohen Ansprüche an das sogenannte EEAT, das steht also für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, aus den Google Search Quality Rater Guidelines, wie sich eben diese EEAT-Kriterien auf Forenergebnisse anwenden lassen. Natürlich sind immer verschiedene Kriterien an den Rankings beteiligt, daher genügt es auch nicht, auf einer Website oder einem Blog Autorenangaben zu machen und dann auf gute Rankings zu hoffen. Solche Angaben sind immer dann sinnvoll, wenn sie von den Nutzerinnen und Nutzern erwartet werden. Das hatte Google ja auch schon in der Vergangenheit mehrmals betont. Auf der anderen Seite zeigen Reddit, Quora und andere Beispiele, dass gute Rankings in bestimmten Fällen eben auch ohne Autorenangaben möglich sind. Ja, macht euch da euer eigenes Bild draus und überlegt euch, ob ihr Autorenangaben machen wollt oder nicht. Im Zweifelsfall würde ich immer dazu raten, denn schaden kann das eher selten. Dann noch etwas, was in dieser Woche auch neu entdeckt wurde, und zwar zeigt Google jetzt Gutscheincodes direkt in Snippets an, und zwar auch in Deutschland. Schon öfter waren ja Gutscheincodes bzw. Coupons auf den Suchergebnisseiten von Google aufgetaucht, so zum Beispiel im März 2022. Auf Suchergebnisseiten in Deutschland waren die Gutscheincodes dagegen bisher noch nicht zu sehen. Und das hat sich jetzt geändert, denn für bestimmte Suchanfragen und Suchergebnisse zeigt Google einen Gutscheincode direkt im Snippet an. Und per Klick auf das entsprechende Icon kann man den Code kopieren und dann beim Besuch der betreffenden Website verwenden. Nach dem Kopieren verändert sich das Icon kurz und zeigt dann eine Bestätigung an, dass der Code kopiert wurde. Das Ganze funktioniert bisher nur für einzelne Produkte, aber jetzt noch nicht für komplette Websites, so wie ich das gesehen habe. Und es ist also gut möglich, dass das hier noch ausgeweitet wird und dass vielleicht auch zukünftig ja komplette Shops hier mit Gutscheincodes auf den Suchergebnisseiten von Google präsent sind. Aber das ist etwas, das müssen wir abwarten. Gerade hier in Europa ist die Wahrscheinlichkeit für solche Erweiterungen natürlich immer etwas geringer als in den USA. Das hat auch was mit kartellrechtlichen Fragen in der EU zu tun. Da muss ja Google immer so ein bisschen aufpassen. Jedenfalls wird dieses neue Suche-Feature neben den Shops, die selbst Gutscheine für ihre Produkte anbieten, auch die Anbieter von Gutscheinportalen interessieren. Denn durch die Anzeige von Gutscheincodes direkt in den Suchergebnissen könnte sich der Traffic für solche Portale verändern. Ja, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank von Thomas Süß, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, und dann last but not least auch noch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Merkregel von John Müller, und zwar hat der in dieser Woche gesagt, dass man sich nicht zu viel mit einer einzigen URL beschäftigen sollte. Dabei muss man das natürlich im Kontext sehen und darf das nicht verallgemeinern, aber es gibt eben Fälle, da sollte man eben nicht zu viel Zeit in eine einzelne URL stecken. Ich führe das ein bisschen aus. Es gibt ja viele Websites, bei denen es in der Suche gut läuft. Doch auch bei solchen Websites kann es eben einzelne URLs geben, die Probleme machen. Zum Beispiel, weil Google sie nicht indexiert oder weil Google die falsche Canonical-URL auswählt. Die Suche nach Gründen und möglichen Lösungen kann viel Zeit in Anspruch nehmen und nicht immer lohnt sich das. John Müller erinnerte per LinkedIn daran, dass man aus seiner Sicht nicht zu viele Gedanken auf eine beliebige URL verwenden sollte. Er würde einfach dafür sorgen, dass alles richtig eingerichtet ist und die Dinge dann laufen lassen. Dabei ging es um die Frage eines Nutzers, für dessen Website Google für eine Seite die falsche Canonical-URL anzeigt, trotz Weiterleitung auf eine andere URL. Dazu hatte John Müller zuletzt erklärt, das Einreichen einer URL per Indexing-Tool in der Google Search-Konsole nehme keinen Einfluss auf die Auswahl der Canonical-URL durch Google. Darüber hatte ich ja schon berichtet. Müller schrieb außerdem, dass es keine Garantie dafür gibt, dass das Entfernen der nicht gewünschten URL aus der XML-Sitemap hilft, dass dann eine andere Canonical-URL gewählt wird. Aber das könne man ja einfach mal ausprobieren. Ja. Last but not least erklärte John Müller dann eben noch, die Nutzer würden ohnehin auf die passende URL gelangen, egal welche Canonical URL Google anzeige. Das gilt in diesem konkreten Fall, weil da eine Weiterleitung eingerichtet war. Natürlich darf man die Empfehlung, sich nicht zu viele Gedanken über eine einzelne URL zu machen, nicht verallgemeinern. Ganz klar, es kann durchaus bestimmte Seiten auf einer Website geben, wie zum Beispiel eine Kategorieseite oder eine Landingpage, die es wert sind, alles zu prüfen und zu versuchen, damit Google zum Beispiel die richtige URL anzeigt. Aber ja, dieser Tipp ist vielmehr ein Anstoß dazu, sich immer genau zu überlegen, wofür man die verfügbare Zeit denn verwendet. Denn anstatt sich um Details zu kümmern, ist es oftmals besser, das große Ganze im Blick zu haben. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ja, ich darf euch wie immer an dieser Stelle auf die nächste Ausgabe von SEO im Ohr schon hinweisen, die in etwa einer Woche dann rauskommen wird. Und ihr wisst ja, in der Zwischenzeit halte ich euch hier auf SEO Südwest natürlich auch täglich auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO-News. Ja, und Feedback, Kritik, Themenwünsche, all das immer herzlich willkommen. Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Website auf SEO Südwest. Und da gibt es übrigens auch einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt, wenn ihr das mögt. Findet ihr zum Beispiel unter jedem einzelnen Artikel, da ist so ein kleines Anmeldeformular. Und ja, reiht euch ein in eine Liste von 3000 Abonnentinnen und Abonnenten, die sich regelmäßig auf den neuesten Stand bringen lassen. Ja, und das wäre es aber auch wirklich gewesen. Euch eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.